Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist seit über 228 Folgen und noch ein bisschen länger, immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge hier und heute geht es um die Depots der Profis.
Ja.
Und Philipp, wir haben tolle Themen mit dabei, unter anderem natürlich wieder die Quartalszahlen.
Dann sprechen wir über Capital One, sie kaufen zu und Warren Buffett macht natürlich wie immer Kasse.
Ein Neuzugang beim Dow Jones.
Wir sprechen über einen neuen Wettbewerber für Airbus.
Es wird um Fresenius gehen.
Bayer wird ein Thema sein.
Die Dividenden in Europa.
Air Liquide.
Gasheizungen.
Rohstoffaktien.
Die Depots der Profis.
Und zwei Investmentideen der Woche. Ich habe was Grünes mit dabei, wenn du deine Investmentidee mit einem Wort beschreiben dürftest. Welches wäre es?
Sicherheit.
Sicherheit.
Ja.
Dann ist auch mit ganz großer Sicherheit, dass dieser Podcast natürlich nur lebt dank euch, unseren Hörerinnen und Hörern, Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern und alle, die sich so fühlen, wie sie sich fühlen wollen. Aber natürlich auch von unseren Werbepartnern. Und ein Werbepartner, den wir haben heute zwei mit dabei, ist einmal Rockets, die Rakete. Und hier investieren wir in Immobilien, Marcel.
Ja.
Und decken damit das ganze Thema ab. Natürlich muss man da auch wieder sagen, breit gestreut, nie bereut. Und aktuell die Zinsen, die man bekommt. Ich habe hier mal so einen kleinen Ausschnitt von der Webseite mitgebracht. Aktuell über 10%. Einmal 11% in Wien, dann 11,75% in Wien und 11,5% in Wien. Es gibt Funding Limits, man sieht auch immer die Laufzeiten, das finde ich auch immer sehr spannend. Wir versuchen ja immer in kurzfristige Sachen zu investieren und bis jetzt muss man sagen, wir haben auch schon was gehabt, was nicht so wirklich geklappt hat, aber das meiste wird doch auch bezahlt, oder?
Ja, richtig, genau. Es kommt doch immer wieder mal eine Zinszahlung rein und genau, man kann also hier wirklich in die Projekte mit investieren, dabei ordentliche Prozente mitnehmen. Natürlich ja. Hat man die Risiken und gleichzeitig kann man aber auch auf der Green Rocket in nachhaltige Projekte und
genau.
Also Investments tätigen in Unternehmen, die da tolle Projekte haben.
Dazu gibt es natürlich auch noch die Line Rocket. Hier kannst du in mittelständische Unternehmen investieren. Und ich würde sagen, Marcel, wir stellen euch jetzt mal den Link in die Shownotes und dann kannst du mal bei Rockets durchschnökern und dich natürlich super gerne über unseren Link anmelden. Und jetzt, Marcel, möchte ich dich bitten, uns zu erzählen, welche Unternehmen hast du denn heute mitgebracht im Rahmen der Quartalszahlen? Wichtig ist, wir nehmen heute schon am Mittwoch auf, nicht am Donnerstag, weil ich werde Marcel hier das Händchen halten, bevor die Nvidia-Zahlen kommen.
Ja, das stimmt.
Deswegen hau mal raus, wir haben heute Nvidia nicht dabei, aber folgt uns auf Instagram, da wird natürlich alles besprochen worden sein, muss man jetzt schon sagen, wenn ihr das hört.
Genau, richtig. Und deswegen habe ich erstmal die Zahlen von Walmart mit dabei. Und ja. Die Aktie ist ja, ich sag mal, wirklich ein echter Dauerläufer, ein Riese, wenn es darum geht, was Stabiles zu finden für ein Depot, dann ist Walmart sicherlich eine gute Option. Und auch hier muss man sagen, sind die Ergebnisse doch sehenswert. Der Gewinn über den Erwartungen sogar recht deutlich. Der Umsatz mit plus 5,7% doch deutlich stärker als gedacht. Das heißt, dass man im Weihnachtsquartal statt 169 Milliarden 173 Milliarden Umsatz gemacht hat, also 4,14 Milliarden mehr. Hut ab, das sind wirklich tolle Ergebnisse und facht natürlich auch das Wachstum selber an. Und gleichzeitig ist ja Walmart nicht nur stationärer Handel mittlerweile, sondern auch E-Commerce. Und da sind sie ja, ich sag mal so, als Amazon-Konkurrent angetreten und ich sag mal, am Ende des Tages sind sie noch nicht annähernd dort, wo Amazon ist, aber mit einem 23-prozentigen Wachstum kann sich die E-Commerce-Sparte auch durchaus sehen lassen. Das weltweite Werbegeschäft wuchs um 33%, auch das ordentlich, und 22% für Walmart Connect, was so die Werbeumsätze sind. Also es sind auch mittlerweile Werbeplattformen für andere und das können sie auch schon ordentlich monetarisieren. Nun kam auch der Ausblick raus, mit 4-5% Umsatzwachstum ist das jetzt keine große Überraschung, ist man etwa so wie letztes Jahr, aber man darf ja nicht vergessen, auf welchem Niveau Walmart schon wandelt und die Dividende wurde auch angehoben um 9%. Der Aktiensplit, der steht bevor. Und gleichzeitig, lieber Philipp, hat man hier eine Übernahme von Visio angekündigt für 2,3 Milliarden Dollar. Und Visio ist ein echter Roku-Konkurrent. Und deswegen ist die Aktie von Roku auch deutlich unter Druck geraten, weil Walmart es jetzt schaffen könnte, noch leichter den Kundenzugang zu bekommen über bestimmte Plattformen, eben auch über diesen TV, ich sag mal auch Anbieter, also Werbeanbieter, wie es Vizio ist. Von Roku kennt man ja, ne? So ein Stick, ja. So eine Art Chromecast, vielleicht auch von Google, ne? Weil man das mal so ein bisschen vergleicht. Und nun könnten auch gleichzeitig mehr Werbeumsätze möglich sein aufgrund dieser Übernahme, weil man einfach direkter den Zugang zu den Kunden hat. War mit weiterhin im Plus, also auch die Aktie, konnte sich wirklich sehen lassen. Warum haben wir sie nicht im Depot, Philipp?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das Unternehmen ist ja wirklich auch ein wahrer Dauerläufer. In 5 Jahren 73%, in 10 Jahren hat diese Aktie 132% gemacht. Dazu gibt es eine Dividende und sie sind, ich glaube, umsatzmäßig sogar das größte Unternehmen der Welt.
Ja.
Ja, also man könnte sich natürlich auch nochmal Costco etc. anschauen. Aber ich glaube, wenn man dieses Unternehmen sich in sein Depot legen würde, würde man hier nicht viel falsch machen. Dazu gibt es natürlich noch eine deutlich teurere Costco, die hat aber, die läuft noch stärker mit über 47% in 12 Monaten, 253% in 5 Jahren. Also unfassbar.
Tolle Performance, auch wenn man bedenkt, dass das defensive Geschäftsmodelle sind. Ne? Es ist nicht so, dass man sagt, die höchsten Wachstumsraten kommen aus diesem Segment. Nein, da muss man schon sagen, Hut ab für diesen Wachstum. Costco ist natürlich jetzt zuletzt erst richtig gut gelaufen, hatte zwischenzeitlich auch eine längere Phase, wo es einfach mal seitwärts ging. Aber für alle, die dabei geblieben sind, die wurden natürlich belohnt.
Definitiv. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
Ja, die Zahlen von Palo Alto Networks haben eine ganze Branche zum Rutschen gebracht. Und zwar ging es hier eigentlich mit einem sehr, sehr guten Quartal los. Deswegen ging erst die Aktie in den grünen Bereich hinein, weil man nämlich gerade auch einen Gewinn deutlich übertreffen konnte. Die Erwartungen auch im Umsatz hat man mit fast 2 Milliarden US-Dollar mehr hingelegt als von Analysten erwartet. 19,3% Wachstum im Jahresvergleich kann sie ebenfalls sehen lassen. Und jetzt muss man eins sagen, dass der Ausblick enttäuscht und sogar relativ stark, und da muss man zwei oder ein bisschen genauer hinschauen oder da nochmal neu bedenken, denn diese enttäuschende Buchungs- und Umsatzprognose, die jetzt als gesenkte Prognose auch ins neue Jahr ging, führte dazu, dass die Aktie bis zu 27%, teils 28% abgestraft wurde, also muss man hier von einem Viertel sprechen, und gleichzeitig sind natürlich die Wettbewerber bzw. die, ja, ich sag mal, aus der Branche teilweise ja auch nicht ganz Wettbewerber, sondern auch, ich sag mal, Mitläufer wie Zscaler, CrowdStrike, Fortinet und so weiter, sind alle unter Druck geraten aufgrund dieser Nachricht, diesem Ausblick. Und der Punkt ist ja hier, dass Palo Alto Networks dieses Wachstum runtersetzt, weil sie umstellen auf ein anderes Abrechnungssystem, weshalb die Buchungen stark runtergehen werden in diesem Jahr, beziehungsweise nicht mehr so wachsen werden. Und diese Umstellung scheint hier erstmal dazu zu sorgen oder kurzfristig dafür zu sorgen, dass man eben nicht so stark wächst auf der operativen Seite. Aber ich glaube, dass diese Umstellung durchaus Sinn macht auf langfristige Sicht, um hier einfach konstantere, wiederkehrende Einnahmen zu haben. Und da wird vom Markt seitens her auch erwartet, dass da sehr, sehr starke, wiederkehrende Einnahmen natürlich wichtiger sind als immer diese Buchungen. Und insofern halte ich diesen Schritt für nicht ganz schlecht. Und jeder, der jetzt, ich sag mal, raus ist und Gewinne mitgenommen hat, ist ja schön und gut. Aber wer vielleicht die Chance nutzen möchte, könnte für Palo Alto natürlich diese Rücksetzer interessant sein. Disclaimer-Hinweis, als Trading-Position habe ich es heute mitgenommen. Das heißt, ich bin reingegangen. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich glaube, dass diese Umstellung schon Sinn macht.
Also die Aktie ist meines Erachtens nach wie vor teuer bewertet.
Das stimmt.
Vom 66-fachen KGV. Das finde ich sehr hoch. Wenn das Wachstum jetzt runtergeht, wird interessant. Aber dieser ganze Bereich ist natürlich brutal gut gelaufen. Und man muss jetzt einfach mal schauen, wie wird es vielleicht auch vom KUV vielleicht, wie ist die Bewertung. Aber auch da sind sie schon, ich glaube, bei 11 Mal. Knapp sind sie mit 11 Mal Umsatz aktuell bewertet oder vielleicht sogar mehr. Ja, 115 Milliarden Market Cap. Also sie sind schon teuer. Sie müssen jetzt liefern. Ich glaube, das wird ganz wichtig. Sie müssen jetzt wieder anfangen, so ein bisschen Fantasie in das Wachstum zu bringen. Und auch, es ist natürlich gut, etwas umzustellen, was gut läuft, wenn man denkt, es kann dann noch besser laufen. Das nennt man unternehmerisches Risiko. Da kann man auch belohnt werden. Natürlich zahlt man aber auch faktisch einen hohen Preis, wenn man hier rein möchte, ja. Also da ist eine gewisse Eintrittsgebühr zu bezahlen. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, Palo Alto Network ist in 10 Jahren wird höher stehen als heute.
Ja, davon gehe ich eben auch aus. Deswegen denke ich, ist dieser Rücksetzer in meinen Augen
etwas übertrieben. Aber es ist für dich Trading. Es ist jetzt für dich keine langfristige Position.
Ich gehe hier zwei Seiten. Also jemand, der, ich sag mal, mittelfristig jetzt hier reingeht und hofft, dass es jetzt so wahnsinnig schnell nach oben geht, würde ich sagen, nein.
Ja.
Wer sehr langfristig orientiert ist, würde ich sagen, ist eine schöne Chance zum ersten Position eröffnen. Und wer als Trading-Position reingeht, na gut, ist vielleicht auch eine Chance. Aber ja, da ist ja eh das Risiko hoch. Also das weiß man ja auch.
Aber ich glaube, der CEO hat auch im Conference-Call gesagt, die Leute werden so ein bisschen müde, die Unternehmen jetzt weiterhin zu investieren. Aber ich glaube, spätestens, wenn der nächste große Angriff kommt.
Ja, genau. Das Thema ist weiter hoch. Natürlich sind die Aktien heiß gelaufen. Und, ja. Aber ein Viertel der Börsenbewertung runter an einem Tag aufgrund der hart, Umstellung, ja, finde ich ein bisschen übertrieben, nur weil das Wachstum jetzt bei den Billings nicht mehr so aussieht, sondern also einfach, weil man es halt umstellt, also einfach ein technischer Faktor, und es, glaube ich, es könnte eine gute Chance sein hier, entweder sehr langfristig oder auch vielleicht teils sehr kurzfristig, muss man halt sehen, wie sich es entwickelt. Ja, und dann noch die Zahlen von SolarEdge, und die waren ja auch im Fokus, weil die Aktie, wir wissen es ja alle, sehr, sehr stark unter die Räder gekommen ist, schon, ich sag mal, auch nicht nur Ende letzten Jahres oder das gesamte letzte Jahre, sondern auch Anfang diesen Jahres. Und die Bodenbildung war ja schon sehr volatil. Ich war auch zwischenzeitlich mal investiert und bin ja dann auch raus mit Gewinn. Aber die Zahlen wollte ich mir nicht mit antun. Also das ist ganz klar. Deswegen habe ich mich natürlich vorher schon verabschiedet von dieser Aktie. Und man muss sagen, rein vom Gewinn war, also was heißt vom Gewinn? Es gibt keinen Gewinn mehr. Es ist ein Verlust. Ein Verlust, der nicht so hoch ausfiel, wie es erwartet wurde. Immerhin, das war so das Positive, was man rausziehen konnte. Der Umsatz hat die Erwartungen verfehlt. Das ist im Jahresvergleich, um nur mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel das ist. Es sind 65% weniger Umsatz als im Jahr zuvor. Also klar, die Börse wusste das schon, deswegen ist dieser Kurs so extrem eingestürzt vorher. Aber es ist halt auch wirklich viel. Wenn die Zinsen hier einfach mal ein bisschen gestiegen sind, der Markt nicht mehr die Nachfrage hat, geht es hier wirklich wahnsinnig zurück. Und das ist ein schönes Beispiel für ein unrobustes Unternehmen. Dazu eine wirklich geringe Bruttomarge, wenn nicht sogar negative, hineingehend in der Zukunft. Die Barmittel sind etwas geschrumpft. Und jetzt kommt es natürlich noch darauf an, wie man den Ausblick so vor sich hat. Und da war ich auch ein bisschen erschrocken, Philipp. 175 bis 215 Millionen Umsatz erwartet waren von den Analysten 373. Also fast die Hälfte schafft man bloß von den Schätzungen. Also normalerweise auch nochmal ein sehr, sehr bärisches Signal. Eine negative Bruttomarge wird auch jetzt in dem aktuell laufenden Quartal erwartet. Und die Aktie minus 11, später dann minus 15%, aber zumindest noch nicht ein neues Tief gesehen. Das könnte man vielleicht so als positiv noch mit reinlegen, dass sie, naja, bei 63 Dollar haben sie eine, oder 64 Dollar haben sie die starke Unterstützung. Ob die dann wiederum hält, ist die Frage. Wir werden es sehen.
Braucht man sowas im Depot?
Naja.
Frage ich mich. Also Wechselrichter machen sie ja.
Ja, wie Enphase.
Ja, genau, wie Enphase. Also
braucht man Enphase.
Ich habe Enphase auf dem Dach. Ich glaube, das ist viel schwieriger, auch den Verkauf zu steuern. Ich glaube, du musst ja die Installateure, die Solateure, die musst du erstmal begeistern. Da machst du das natürlich mit ihrem Verdienst. Also ich glaube, das ist ein wirklicher Verdrängungswettbewerb. Ich bin mir nicht sicher, was der große USP ist, weil die meisten PV-Anlagenbetreiber, die sich damit nicht wirklich auseinandersetzen, wissen gar nicht, warum sie SolarEdge nehmen sollten, warum sie Enphase nehmen sollten, warum sie. Ach, dann kommen die Chinesen noch. Am Ende ist der Preis auch immer noch heiß. Ich weiß nicht. Also für mich ist dieses Unternehmen kein Investment, auch so wie Enphase. Heute zum Beispiel war Enphase bei mir. Die haben angerufen, weil sie mussten eine Platine tauschen. Da war eine Charge. Weißt du, bei wie vielen, zu wie vielen Kunden die zwei noch fahren müssen? 700.
Oh.
In ganz Deutschland.
Das ist ja quasi wie so eine Rückrufaktion.
Zwei Techniker, genau. Also, nee.
Naja,
geiles System alles, das ist alles toll, aber Also für mich ist das alles etwas nicht so, wo ich sage, da bist du auch so viel abhängig von der Konjunktur, wie die Zinsen sind und Nee, ich brauche das nicht.
Ja, ist natürlich eher so im Wachstumsmarkt natürlich eine gewisse Chance, ne? Wenn man sagt, okay, irgendwann würden sich jetzt. Naja, es ist ja jetzt erklärbar, ja, warum es nicht wächst, Philipp, das ist ja ganz klar. Also wir haben jetzt hohe Zinsen, die Leute investieren nicht in ihre Häuser, natürlich auch keine Solarpanels drauf, weshalb ja der Markt da jetzt auch platt ist. Aber langfristig sind wir uns auch einig, es wird mehr und mehr Solarpanels aufs Dach kommen, natürlich auch mehr Wechselrichter. Ich glaube schon, dass hier eine große Wachstumsstory noch intakt ist, nur ist sie halt extrem unterbrochen aufgrund dessen. Und ich glaube, keine Branche ist so abhängig und sehnt sich so der Zinssenkung wie die Solarbranche.
Genau.
Wenn dies wieder der Fall ist, was ja absehbar ist, dann könnte hier natürlich auch eine Chance liegen. Aber wann wirkt die?
Dann brauchst du auch noch Subventionen. Auch noch. Also
aber
die
sind ja Inflation Reduction Act, die davon profitieren ja all die Hersteller.
Ja, ich bin. Du also merkst es,
ich weiß, es ist natürlich jetzt nichts Robustes, aber ich glaube, man sollte auch nicht die Chance verkennen, dass man hier vielleicht eine Chance hat. Auf längerfristige Sicht, natürlich würde ich hier noch nicht einsteigen, weil es noch kein Licht am Horizont ist. Die Zinssenkung ist noch nicht wirklich greifbar, wann die stattfinden. Deswegen hier ein Spielball. Jedes Quartal, was schlechter läuft, ist auch eins, wo
du bist
vielleicht
nicht mehr investiert.
Ich bin nicht mehr investiert, ich bin nach 13% raus, weil die Widerstände eben kamen.
Mhm.
Und die habe ich auch, ich sag mal, meinem Depot-Update auch nochmal diese Woche erläutert, warum
Link weshalb. Zu Marcel seinem Update gibt es natürlich in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zu einem der größten Deals des Jahres, den es bis jetzt gegeben hat.
Des jungen Jahres.
Des jungen Jahres. Capital One kauft Discover Financial. Capital One will Discover Financial Services 35 Milliarden Dollar in Aktien kaufen. Die zwei größten Kreditkartenunternehmen, also zwei große Finanzunternehmen aus den USA, wollen jetzt heiraten. Discover-Aktionäre erhalten je Aktie 1,0192 Capital One Aktien. Dies ist ein Aufschlag von 27% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Und nach dem Deal wird Capital One ca. 60% des Unternehmens halten, Discover Aktionäre 40%. Und Capital One setzt somit jetzt auch mehr auf Kreditkarten. Also Capital One ist die neuntgrößte Bank in den USA. Und Discover ist ein Kreditkartenanbieter.
Genauso wie Visa, wie Mastercard und American Express. Also sind sie quasi der vierte große Player, der es überhaupt darf. Also sprich, unter den vieren ist im Prinzip dieser Markt aufgeteilt.
Ich würde sie mehr mit Amex vergleichen, weil Visa und Mastercard legen sich ja, die machen ja wirklich nur die Autobahnen und sagen, es ist mir total egal, wem die Raststätte gehört.
Mhm.
Und bei Discover und Amex ist es ja so, sie leihen ja richtig das Geld und nehmen sich auch somit dieses Risiko mit auf die Bücher, also das Kreditausfallrisiko. Und das sollte man meines Erachtens nach nicht unterschätzen. Die Schulden der Amerikaner mit Kreditkarten belaufen sich im Schnitt auf $8,500 je Haushalt bei einem durchschnittlichen Zins von etwas über 20%. Das ist schon viel. Discover ist aber dafür bekannt, dass sie sehr wählerisch sind. Also hier kriegt nicht Hinz und Kunz und Hinzin und Kunzin eine Kreditkarte von Discover.
Otto O. braucht gute, solide finanzielle Verhältnisse, um eine Discover-Kreditkarte
zu haben. Ja. Also da könnte natürlich auch nochmal ein Hebel liegen. Capital One hat jetzt schon gesagt, sie wollen natürlich ihren Kunden nicht nur Discover anbieten, sondern auch weiterhin Visa und Mastercard. Ich vermute, es ist schon interessant, so eine Synergie zu machen. Es hat sowas noch nicht gegeben in den USA. Es wird auch spannend werden, wie die Gerichte oder auch die Wettbewerbshüter das entscheiden. Ich bin natürlich wie immer fasziniert, weil Warren Buffett ist ja letztes Jahr bei Discover eingestiegen. Ja,
Wahnsinn.
Und jetzt, siehe da, hat er eigentlich wieder bestimmt gutes Geld verdient. Die Aktien beider Unternehmen sind nicht wirklich teuer. Ja, wir haben KGV von um die 10, beide zahlen eine Dividende. Ich glaube, hier liegt, glaube ich, mehr Chance als Risiko, wenn der Deal durchgeht.
Genau, was würdest du, wenn jetzt Warren Buffett anrufen würde und fragen würde, was soll ich jetzt mit meinen Discover-Aktien
machen? Hat er gemacht?
Hat er gemacht dann? Was hast du ihm gesagt?
Ich habe gesagt, Buffy, er wird dabei bleiben.
Er wird dabei bleiben?
Ich glaube, er wird Capital One einfach nehmen.
Achso, er wird einfach die Capital One-Aktie einfach nehmen und dann, okay. Ansonsten
das wird meine Spekulation.
Ich wollte auch gerade eine machen, aber okay, hau raus.
Ja, Warren Buffett wird bis Ende des Jahres Capital One, gemäß die Übernahme geht durch, wird er die Capital One Aktien behalten und nicht reduzieren.
Und die Discover Aktien?
Wird ja getauscht.
Er wird die Tausche einfach mitnehmen und dann im Prinzip den Deal mitnehmen und dann einfach in Capital One investiert sein.
Ja.
Okay. Meine Spekulation diese Woche würde ich auch gleich mit rauswerfen.
Bitte?
Ich glaube, dass dieser Deal dieses Jahr noch nicht durchgeht.
Oh. Okay.
Einfach schon deswegen, weil, du hast schon gesagt, dieses Beispiel gab es noch nicht. Es gibt nur vier große und wenn einer von den vier großen kontrolliert wird von einer Bank, glaube ich, werden die Wettbewerbshüter hier einen Dorn im Auge sehen. Also man hat zumindest schon einiges anderes irgendwo bemängelt, ohne wirklich so viel Grund zu haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier stark anecken wird.
Also.
Ist natürlich die Frage, wann Deal am Ende durchgegangen wäre oder nicht. Das ist ja immer so eine sehr langwierige Geschichte. Ja. Manche Deals brauchen ja Jahre. Man fragt
haben mich, Sie gesagt, bis wann Sie das, nicht, dass Sie jetzt sagen, bis 2028 wollen wir den Deal closen.
Warte, ich schaue noch mal in der Zeit.
Wo steht nehmen wir was? Noch mal aber an, jemand von euch hat Discover-Aktien. Dann würde ich es nicht wie Warren Buffett machen, weil wenn man in Discover investiert, dann weiß man ja eigentlich gar nicht, was Capital One macht. Gut, sie sind eine Bank. Ich würde jetzt hier sagen, Dankeschön, c'est la vie, ich bin raus und würde meine Position des Cover liquidieren.
Genau, das würde ich auch machen. Und der Abschluss der Transaktion wird für Ende 2024 und Anfang 2025 erwartet. Aber das heißt ja, wenn...
Wir werden dann schon wissen...
Genau, die Kartellbehörden werden schon vorher sagen, ob hier ein Veto einzulegen ist oder nicht. Ja. Also das wird man dieses Jahr schon noch erfahren. Insofern passt es ja ganz gut in die Spekulation. Hui, ja, spannender Deal trotzdem, muss ich sagen. Also ja, traut sich auch nicht jeder. Stell dir mal vor, keine Ahnung, JP Morgan Chase übernimmt Mastercard. Wäre ein Riesending, klar, keine Frage. Wäre auch wirklich kaum teuer. Ja. Aber die, nur dieser Aktientausch Gedanke. Aktientausch
einfach, ja.
Dieser Gedanke wäre heavy. Philipp, es gibt ein neues Mitglied im Dow Jones.
Gratulation.
Die Aktie von Amazon wird Walgreens Boots ersetzen im Dow Jones. Walgreens, wir wissen es alle, sehr, sehr schlecht gelaufen. Auch nach wie vor Probleme im Geschäftsmodell, also in dem nachhaltigen Geschäftsmodell. Und Amazon natürlich das Gegenteil ist hier der Fall. Und nun ist Amazon in der ersten Börsenliga in den USA. Und das wurde möglich durch den Aktiensplit von Walmart, weil natürlich die Gewichtung hier auch von dem Aktienkurs eine große Rolle spielt. Und dann wird es am 26.02. soweit sein, dass ja Amazon endlich im Dow Jones ist. Kann man nur beglückwünschen. Ist natürlich positiv für Amazon. Die Aktie ist auch freundlich gestartet dann in den Handel. Und auch Uber kommt in den Dow Jones, und zwar in den Transportation Average. Auch ein eigener Index, der hier ein gewisses Segment absetzt auch zeigt. Und da ist Uber jetzt auch mit dabei.
Dann gibt es natürlich auch tolle ETFs auf den Dow Jones, und das kann Amazon auch nochmal richtig PS geben. Ja, da wird viel Geld in den nächsten Monaten jetzt in diesen ETF fließen. Du bist investiert, ich bin investiert, die meisten sind hoffentlich auch über ihren ETF-Sparplan natürlich investiert. Diese Woche war die Flugshow in Singapur, und es scheint einen neuen Wettbewerber zu geben für Airbus und Boeing, nämlich COMAC, Commercial Aircraft Corporation of China. Und sie haben erstmals einen Mittelstreckenjet C919, also 919, vor internationalem Publikum vorgestellt. Sie sind nicht der erste Anbieter, der Airbus und Boeing im Kurz- und Mittelstreckenbereich jetzt herausfordern will. Nichtsdestotrotz könnte die C919 bisher größeres Potenzial haben und Airbus und Boeing Marktanteile abbringen. Warum? Weil COMAC's Heimatmarkt China einer der größten Luftfahrtmärkte der Welt ist. Über 2000 Kurz- und Mittelstreckenjets von Airbus und Boeing sind hier unterwegs, und viele müssen natürlich irgendwann auch mal ersetzt bleiben. Airbus und Boeing hoffen natürlich, dass China Airlines ihnen treu bleibt, aber was muss man sagen? Die staatliche Fluggesellschaft, und hier liegt das Wort natürlich wieder auf staatlich, die Chinesen kontrollieren dieses Unternehmen, die würden vermutlich erstmal ihre heimische Wirtschaft stärken, was ja auch legitim ist. Darüber kann man natürlich auch streiten. Nichtsdestotrotz hat Staats- und Parteichef Xi Jinping bereits COMAC gesagt, es ist ein Meilenstein für das Streben seines Landes nach Selbstbestimmung. Und ich glaube, da weiß man schon wieder, da geht die Route hin. Und ja, Airbus mega gut gelaufen, Boeing hat ein paar Probleme. Also Boeing ist ja für mich immer noch nicht investierbar.
Red Flag. Mhm.
Aber Airbus hat schon ganz schön Anteile auch in China. Sie haben ja auch das Werk in Tianjin gebaut. Aktuell muss man natürlich sagen, es wird nicht ohne die Kompetenz aus der westlichen Welt gehen. Aber die Chinesen haben auch im PV-Bereich, im Solarbereich ja gezeigt, wie schnell sie doch in der Lage sind, Sachen zu adaptieren und zu
innovieren,
disruptieren und was auch immer sie machen können.
Sie brauchen Autobereich, ne? Automobilbereich.
Richtig.
Darf man nicht vergessen.
Deswegen, ich würde das nicht unterschätzen, ob ich auf diesem, also wenn ich Airbus hätte, würde ich es einfach halten. Aber man sollte das so ein bisschen auf dem Schirm haben, was denn da so kommt. Auf Sicht von 10 Jahren könnte ich mir vorstellen, dass COMAC vielleicht eine doch bedeutendere Rolle einnehmen wird.
Ja, das Schöne ist, dass hier keiner den anderen Marktanteil abgraben kann, weil dieser Markt, die Nachfrage einfach zu groß ist. Ja, die ganzen Buchungen, die ganzen Bestellungen sind ja immens viel. Und wenn da ein paar wegbrechen für Airbus, ist das zwar erstmal schlecht, aber es gibt genug aus der westlichen Welt und Co., die irgendwo noch Bestellungen tätigen bei Airbus und da ihre Flotten erweitern. Insofern dürfte es eigentlich passen. Man sollte sich mal anschauen, wie viele Buchungen aus China kommen. Und selbst wenn da, ich sag mal, ein paar wegfallen sollten, was ja durchaus möglich ist, innerhalb der nächsten Jahre, ist ja auch nichts, was jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr passiert, sondern wirklich teilweise Jahrzehnte braucht, dann wird das, denke ich, spannend bis dahin. Aber ich glaube, als Airbus-Aktionär würde ich mir jetzt nicht unbedingt die größten Sorgen machen. Aktie ist auf Allzeit hoch, ja, Dauerläufer im Prinzip, wenn man es auf, mal abgesehen von Corona, mal weglässt.
Da hätte man. Aber
da hat vielleicht auch der ein oder andere, der hat jetzt schön verdreifacht den Kurs, ja, Hut ab. Alles richtig gemacht, wenn man da wirklich unten eingestiegen ist, aber das haben natürlich die wenigsten geschafft, weil man ja auch gewisse Ängste hatte. Und sich getraut. Ja, das ist ja gerade das große Thema. Ne? Wann geht man denn rein, gerade wenn der Kurs so fällt? Also immer schwierig. Ne? Trotzdem, Airbus-Aktionäre sind, denke ich, da jetzt auch nicht völlig beunruhigt. Fresenius, wir waren mal auf der Hauptversammlung.
Ja.
In Frankfurt fand ich, wie langweilig ist die Hauptversammlung im Vergleich zu Wirecard oder so, fand ich das alles irgendwie sehr unspannend, aber wichtig ist auch, dass seitdem eigentlich nichts eingetreten ist von dem, was der Herr Sturm damals sagte, weil natürlich auch sowas wie Corona kam und so weiter, ne? Also alles so Sachen, die auch für den Markt nicht abschätzbar waren. Und Fresenius hebt oder strebt jetzt wieder höhere Gewinne an. Also zumindest werden die Aussichten so ein bisschen hochgeschraubt, dass es jetzt langsam wieder läuft. Ne? Also die verschobenen Operationen aufgrund Covid sind jetzt wieder weg und es scheint so ein bisschen in die richtige Richtung zu laufen. Ich weiß nicht, ob ich das schon so glauben würde wollen, denn wenn ich immer höre so, naja, wir streben an, wir wollen, das ist natürlich immer so ein, noch keine Eintrittskarte
für einen Kauf. Du weißt ja auch immer nicht, was in Deutschland passiert bei der nächsten Wahl, Gesundheitsreform, Krankenkassenreform, dann wird ja irgendwelche Scheiße dann auch wieder übernommen von den Krankenkassen und manche Sachen wieder gestrichen und ach, du bist ja der Spielball auch hier wieder von einer Politik, wo man immer nicht weiß, wo es hingeht in Deutschland.
Ja, was aber erfolgreich war, waren die Sparmaßnahmen.
Oh,
die wirken tatsächlich ja jetzt schon. Das ist schon mal gut. Also hier hat man auch einiges einsparen können und insofern ist das natürlich schon mal auch ein Hebel, um natürlich mehr Gewinn zu erwirtschaften. Ja. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn man durch mehr Umsatz mehr Gewinn erwirtschaftet und nicht nur durch Sparmaßnahmen und das Kosten, die runter sind.
Das Unternehmen ist spottengünstig bewertet. KUV unter 1, KBV unter 1, Free Cashflow Rendite sehr hoch. Das Unternehmen wird auf einem KGV von 7 bis 9 gehandelt, also wie eine Aktie, die nicht wächst, wie ein Unternehmen, das nicht wächst. Man braucht Gesundheit. Ja, ich habe mir die Finger verbrannt.
Wir.
Und es ist leider für mich so irgendwie dieses Thema in Deutschland investieren. Ist immer schwierig. Ich würde super gerne. Aber so richtig so einen globalen Super-Champion auszumachen.
Ja, die wirtschaftliche Kompetenz fehlt halt in Deutschland, ne? Das merkt man immer wieder. Und dann sind natürlich auch Unternehmen da Leidtragende. Und man muss auch sagen, ein langfristiger Abwärtstrend, wie Fresenius ihn hält, der ist halt nach wie vor
vielleicht ein Sparplan, wenn man jetzt sagt, ich muss hier rein.
Die ganz lange Brille und vielleicht eine gewisse Vorliebe für Fresenius hat dann eine sehr, 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 sehr lange Brille,
die man hier mitbringen muss. Ist auch wieder beim Thema in Deutschland investieren. Bayer und Finger verbrannt. Hier habe ich mir sie auch richtig verbrannt. Und Bayer kürzt die Dividende auf 11 Cent. Und da frage ich mich, wieso denn nicht komplett? Also ich habe gelernt, 11 Cent sind eine Mindestdividende.
Ja,
genau. Ja, also entweder du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie ich schütte 5 aus in Deutschland.
Ist nicht prozentual irgendwie etwas, was sie gesagt
haben? Wahrscheinlich. Das ist mir eigentlich auch egal.
Ja.
Weil ich finde auch 11 Cent immer noch zu viel. Wer jetzt dort irgendwie mit dabei ist und dann schreibt er ja noch, dann schreiben sie noch auf der Webseite, dass das sogar andere Aktionäre ihnen vorgeschlagen hätten. Tja, na gut, wir sind keine Aktionäre, deswegen haben sie uns nicht gefragt. Aber Bill Anderson sagt jetzt laut der Mitteilung, unsere Schulden zu senken und unsere Flexibilität zu steigern gehört zu unseren Top-Prioritäten. Der Kurs der Bayer-Aktie ist seit 2015, da war sie auf dem Höchststand, um 80% eingebrochen. Letztes Jahr hat man noch 2,40 Euro bezahlt. Also es gibt ja auch viele, das haben wir immer mal gelesen, die sind bei Bayer dieses Jahr noch oder letztes Jahr, Ende letzten Jahres rein, weil sie gedacht haben, es gibt dieses Jahr nochmal so eine Dividende.
Also Dividende.
Leute.
Völlig weit weg von jeglicher Realität.
Und jetzt auch, bitte, man muss auch sowas sich komplett anhören oder durchlesen, weil im ersten Satz schreiben sie auch schon, diese Dividende wird jetzt 3 Jahre bezahlt. 3 Jahre, 11 Cent, also wow. Ich denke, mutige Investoren mit einem wirklich langen Atem und die auch sagen, ich habe hier Geld zu verlieren, bevor ich ins Casino gehe, die können sagen, ich gehe da rein, hake das Geld schon ab und schau mal in 10 Jahren, ob es noch da ist.
Genau. Für alle die nicht so oft reinschauen.
Ja.
Ist das vielleicht eine Idee, langfristig. Es tut,
aber also, wirklich so auf Position 300 im Depot.
Ja, wirklich das allerletzte Maß. Einfach um zu sagen, komm hier, ich wollte mal dabei sein, lass uns mal probieren.
Weil egal, was sie machen, einem amerikanischen Gericht, einer Jury, ist es total egal, was ein Konzern aus Leverkusen macht.
Ja.
Genau. Die werden geschröpft, bis sie umfallen.
Ja, und ja, vor allem, weil auch die Tiefs gerissen sind von den Jahren 2008, 2009 und auch 2012. Also hier geht's immer weiter runter und das tut natürlich sau weh.
Weißt du, was ich mache? Ich mache einen Sparplan. Ich mache dieses Warum? Experiment für die Community, damit ihr es nicht machen müsst. Ich verdiene ja Geld mit den Werbeeinnahmen auch. Mhm. Ich werde das machen. 50 Euro im Monat.
50 Euro, also 2 Aktien fast pro Monat.
Und vielleicht irgendwann 3.
Ja.
Ich mache das.
Okay, cool.
Ich werde das gleich einrichten und habe ja schon eine Spekulation, sonst hätte ich jetzt noch spekuliert. Aber nee, das mache ich.
Okay.
Ja. Ich werde es nachher noch einrichten.
Weil du gesagt hast, für Mutige.
Für Mutige. Investoren. Den Mutigen gehört die Welt. Boom.
Und hast du gedacht, ja.
Bitte Leute, macht das nicht nach. Beachtet unseren Disclaimer.
Jetzt erst
findet
recht.
Findet ihr in der Info. Ja, jetzt erst recht. Wenn der Philipp da reingeht.
Nee, wenn du jetzt rein möchtest, dann.
Ich erzähle da, aufpassen. Also, warum man nicht nachmachen sollte, was ich mache. Erzähle ich mal kurz eine Geschichte. Diese Woche, ich war in Amsterdam am Flughafen. Lufthansa hat mal wieder gestreikt. Lieben Dank daran. Nichtsdestotrotz musste ich ja nach Hause kommen. KLM bin ich geflogen. Warum auch immer, ich war so durch den Wind. Ich gucke auf mein Handy und da sehe ich die Zeit KLM 16:35 und ich dachte, warum auch immer, dass bei KLM auf dem Display angezeigt wird die Boarding Time. Aber natürlich wird dir die Abflugszeit angezeigt. Und 16:22 ich habe mal wieder mein letztes Schnittchen noch, also Kampf ums Mampf, da das Buffet wieder eine schöne Schneise da reingegessen in den Couscous-Salat. Und dann sitze ich da 16:22 schlürfe noch mein Käffchen und dann denke ich mir, ach komm, damit du jetzt nicht der Letzte bist, der ins Flugzeug gehst, gehst du jetzt mal hin. Guck auf die Tafel und dann steht da 10:05 in Amsterdam, Berlin KLM geschlossen, Gate zu. Ich dachte mir, mein Gott. Also wie erklärst du das jetzt deiner Frau? Wie erklärst du deinem Arbeitgeber, dass du jetzt schon dieser Flug, dass du gerade 500 Euro verschenkt hast, hätte ich ja auch in Bayer investieren können. Und warum du morgen oder heute Abend nochmal für 500 Euro fliegst. Naja, also ich relativ nervös zu 10:05, ich dachte, ich versuch's nochmal. Und da haben die, warum auch immer, das Gate offiziell schon dicht gemacht, aber man konnte noch boarden. Ich war nicht der Letzte im Flugzeug.
Ja, solange
also deswegen, bitte nicht nachmachen. Andere Story, als ich meinen Job angefangen habe, stand ich auch schon mal
am falschen Gate, ne?
Nee, am falschen Flughafen. Da habe ich aufgelegt und dann stand da wirklich Wrong Airport. Und ich so, was? Hatte ich ein Flugticket von Frankfurt nach Leipzig gebucht, stand aber in Köln am Flughafen.
Nicht schlecht.
Ich habe damals auf der Weihnachtsfeier den Esel gespielt. So. Ja. Also, nicht nachmachen, was ich hier erzähle.
Schön.
Kommen wir zur Frage 1 der Woche. Ich würde vorlesen, du antwortest. Hi, wäre es für euch auch interessant, mal die Perion Network Aktie anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich dort irgendetwas übersehen habe, aber laut Seeking Alpha haben sie ein KGV von 7, wachsen mit 15% und eine gute Bilanz.
Ja.
Bitte.
Das stimmt. Die sind recht günstig bewertet. Das kann man so sagen. Die Aktie ist insgesamt über die letzten Jahre sehr gut gelaufen, war aber 2014, 13 bis 15 sogar schon mal auf den Hochs, wo sie auch schon mal verweilten, also sprich, es ist kein Dauerläufer und auch vor allen Dingen eher ein sehr volatiler Auf- und Ab-Champion, wenn man das mal so sagen möchte. Und die Aktie natürlich unter Druck, warum auch immer, liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass das Werbegeschäft allgemein so ein bisschen schwierig ist. Ne? Also wenn man jetzt hier mal den Kurs von Digital Turbine rannimmt, das ist auch ein sehr großes Desaster aus ähnlichen Gewerke. Und nun muss man sagen, also würde ich aufpassen, hier stimmt der Trend nicht. Die Bewertung ist schon wieder zu gering, um dass das Unternehmen hier offensichtlich gut genug ist.
Zu also, schön, um wahr zu sein, sagt ja Warren
günstig,
Buffett.
Ja, zu günstig, um wahr zu sein, müsste man fast schon sagen.
Ja, gut, er würde ja auch immer nur günstig, aber
ja,
meine drei Sätze dazu, denkt daran, Mr. Wrong Airport. Ich glaube, dieser Markt der Werbung, also klar, sie schreiben ja auch auf ihrer Webseite, der Markt wird immer größer für Werbung. Das verschiebt sich natürlich viel ins Digitale. Da bieten sie natürlich auch Lösungen an, ob es Social Media ist, etc., bla 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 bla. Das ist für mich wirklich bla bla bla, weil spätestens, wenn sie irgendeinen Kunden auf die Plattform bringen von Meta, Alphabet und wie sie alle heißen, TikTok, dann werden die schon schlaue Leute im Hintergrund haben oder eine gute Software, die ihnen zum Beispiel sagt, hey, guck mal hier, da ist die Marke, die macht jetzt auf einmal das Ad-Spending hier. Und dann werden die versuchen, über ihre Sales Manager, wenn es interessante Kunden sind, die Kunden auch direkt zu kontaktieren, um denen einfach auch zu helfen, direkt zu kaufen. Dort, und dann wird einfach auch diese Marge von Perion. Das ist etwas, also die bieten einen Mehrwert, aber ich glaube, der Burggraben von diesem Geschäftsmodell ist nicht sehr groß.
Ja,
und das genau. Zeigt mir ja. Ein KGV von 7.
Ja, beziehungsweise dieser Pessimismus in den in der Bewertung auf jeden Fall. Ja. Man muss sagen, die Quartalszahlen können sich trotzdem auch sehen lassen. Man hat wieder deutlich mehr Gewinn als erzielt. Man hat 11,7% Wachstum hingelegt. Eigentlich alles an sich völlig in Ordnung. Gut, die Prognose war jetzt vielleicht nicht ganz so stark, weshalb die Aktie jetzt auch nicht wirklich vom Fleck kam. Die blieb hinter den Schätzungen zurück. Naja, ich würde sagen, auch mal aufpassen, wenn es zu günstig ist. Hier ist recht viel, ja, wahrscheinlich auch Pessimismus drin. Wenn man sehr mutig ist und sagt, probiere ich mal, die Bewertung ist top und das Wachstum stimmt, okay. Ich meine, es gibt auch ein 50 Millionen Dollar Rückkaufprogramm, welches erst um 5% aufgestockt wurde. Diese Nachricht kam gestern, also sprich zum Dienstag.
Ja, aber also hier wird nicht ja schlecht. Nicht der Turbo gezündet für den KGV von 7. Heißt, das Unternehmen wächst nicht.
Genau. Punkt. Also du wirst zumindest, du hast dann die Schätzungen sind, um das mal noch mit reinzubringen.
Weißt du, wie die Person hieß, die Frage gestellt hat?
Max, glaube ich, ja.
Max. Dann haben wir jetzt für dich vielleicht eine andere tolle Investment-Idee dabei, nämlich bei der zweiten Frage der Woche.
Okay.
Marcel, ich möchte dich mitnehmen auf eine schöne Reise in ein wunderschönes Land, in welchem ich auch schon 4 Jahre meines Lebens verbracht habe, nämlich in Canada.
Oh, schön.
Und da hat uns, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, Falco. Falco hat uns geschrieben, hi, ich möchte dich mal fragen, also dich oder mich, das ist jetzt die Frage, ohne eine Kaufempfehlung haben zu wollen, was du über die Cannabis-Legalisierung denkst. Und ich lese in den Foren gerade viel über Maple Leaf Green World, wäre aber was für einen kurzfristigen Swing Trade. Du darfst. Wir haben ja eigentlich 2 Fragen. Einmal, was denkst du über Cannabis-Legalisierung?
Ach stimmt, sind ja 2 Fragen. Also ja.
Ist das für dich ein Thema?
Also
wirst du dann hier sitzen? Ich war auch wieder in Amsterdam und ich sag dir eins, du warst auch schon mit mir in dem Mövenpick Hotel und in diesem Fahrstuhl, als ich nach oben gefahren bin, ich glaube, da hat einer das komplette Zeug aus Amsterdam in diesem Fahrstuhl geraucht. Ich war noch nie so entspannt beim Sport.
Ja. Okay.
Ich weiß gar nicht, ob ich Sport gemacht habe. Nein, also wirklich, Wahnsinn. Ja, was denkst du über Cannabis-Legalisierung? Chance oder eher Risiko?
Ja, kommt aber darauf an, aus welcher Sicht. Ne?
Ja.
Also ich würde es jetzt mal aus der Investorensicht machen. Da sehe ich es tatsächlich als Chance durchaus.
Ja.
Die Frage ist natürlich nur, wo sehe ich die Chance? Und ich würde tatsächlich ganz doll aufpassen, mich hier in irgendwelchen Foren wieder rein zu, ja, in irgend so eine, also wir reden von einem Penny-Stock, der hier vorgeschlagen wird.
Ach so, wirklich? Schon mal vorweg, ja.
Einfach, weil nicht jeder hat diese Aktie auf dem Schirm und das ist auch gut so, weil ein Penny-Stock ist einfach, weil die Aktie nichts kann. Die ist quasi wertlos, sie ist tot. Bitte haltet die Finger von solchen Sachen weg. Es ist wirklich immer nur Geld verbrennen. Ich kenne keinen, der wirklich erfolgreich mit Penny-Stocks gearbeitet hat.
Ja, weißt
schon
du,
gar
warum?
Nicht aus Kanada.
Weil die erfolgreich sind, die gehen damit gar nicht an die Öffentlichkeit.
Ah, das ist es, genau. Genau, und selbst die Kanadier sagen ja, die stupid German Money.
Ja.
Und da ist was dran, weil die Leute eben hier in unseren Foren eben tatsächlich denken, da könnte die große Chance sein. Nein, diese vierte Finger weg von Penny-Stocks, das ist wirklich weder für einen Swing Trade noch für ein langfristiges Investment alles keinen Sinn. Bitte, bitte Finger weg. Wenn einer irgendwie mit Cannabis vielleicht noch eine Chance sehen könnte, dann ist es eine REIT, die vielleicht hier an die Hand geben würde wollen.
Richtig?
Da bin ich investiert. Da geht es zwar eigentlich nicht um den Anbau von, ich sag mal, gebräuchlichen Cannabis, sondern geht es eigentlich um medizinischen Cannabis. Da wird es nur verkauft und nur angebaut. Innovative Industrial Properties heißt diese Aktie. Das ist eine REIT, die Lagerhallen vermietet an diejenigen, die es anbauen, wiederum für medizinischen Zweck. Und das haben sie auch ausschließlich im Portfolio, nur Biotech- und Pharmaunternehmen, weil das auch natürlich einer gewissen Aufsichtsbehörde unterliegt. Diese Aktie zahlt zumindest eine ordentliche Dividende und ist auch nicht ganz unvolatil. Ich erinnere mich, 2017 war das Thema schon mal ganz groß, Cannabis. Das kam, glaube ich, später auch noch mal.
Ich glaube, was der nächste heiße Scheiß an der Börse wird, ist Cannabis, während man mit, es raucht und anzündet mit Wasserstoff.
Oh, wow. Jetzt ja? Wird's ganz krass.
Mhm. Und das macht dann Plug Power. Ja. Und weißt du, wo man das Zeug dann rauchen kann? An den Tankstellen von Nil.
Nee, im autonomen Fahrzeug.
Im autonomen Fahrzeug.
Mit der Brille von
genau.
Apple Vision Pro.
Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, lieber Falco, und sind für dich auf Google Maps gegangen.
Ja.
Und haben einfach mal die Adresse aus dem Impressum von der Webseite genommen und geschaut. Und sie scheinen ihr Bürogebäude, alle, die jetzt als Podcast hören, kommt mal auf unserem YouTube-Kanal. Hier gibt es nämlich mal eine wunderschöne Präsentation. Also sie scheinen sich ein Bürogebäude zu teilen mit der Cap Hanna Bank, noch nie gehört, und Storvik, dem Dermatologen, mit 3,9 Sterne bei 78 Berichten.
Und mit einem wahrscheinlich besseren Geschäftsmodell.
Leider haben wir nichts gefunden zur Maple Leaf Green World. Also machen wir es kurz. Finger weg und Swing Trade. Nein, danke.
Bitte generell nochmal. Wir sind ja auch, ich möchte das Wissen einfach gerne weiter nochmal unbedingt untermauern. Bitte ja. Finger weg. Von, auch selbst von den Foren Finger weg. Da sind mehr Leute, die keine Ahnung haben, als Leute,
ja, oder
die
sie wollen haben. Die Leute in die Aktie treiben.
Und das noch, und das ist der gleiche, ja. Ich sag mal, Zweck, wie bei Reddit mal war. Und da waren es wenigstens keine Penny Stocks, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Also, na. Bitte Finger weg. Es ist wirklich schade ums Geld. Dann nimmt lieber doch die Bayer Sparplan oder was auch immer. Also ist wahrscheinlich die bessere Variante. Mit großem Unterschied.
Bayer hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 2 Millionen. Ich würde sie jetzt mitnehmen als Dead Cat Bounce.
Ja, einfach.
Nein, also.
Bitte Finger weg.
Ich habe es ja schon mal gesagt. Kanadische Aktien, irgendwelche Minen, wo der Hund dann irgendwie gekackt hat auf das Nachbarsgrundstück und dann jetzt vermutet man, Aluminium hat er geschissen. Ja.
Und was ist die dritte Branche, ja. die als in, aus Kanada immer funktioniert bei uns Deutschen?
Minen.
Biotech.
Ach so, Biotech.
Ja. Nein, also Biotech. Da ja. gibt es ja auch massenhaft Firmen, die mit dem nächsten Pilz oder die nächste Krankheit heilen. Bitte nicht investieren, es wird nicht funktionieren. Das ist auch keine steile Prognose, es ist tatsächlich
ja, und, so. Und sie schreiben auch auf ihrer Webseite.
Wir können nichts.
We are focused on developing healthy and wellness products. Also man möchte Gesundheits- und Wellnessprodukte entwickeln und investiert in hochdividendengrüne Energieprojekte.
Ja.
Hat natürlich auch beides mit... Ach, Leute, schließen wir dieses Kapitel und kommen wir zu unserem zweiten Werbepartner, nämlich Companisto. Und das ist die Plattform, auf der man Eigenkapital an Startups investieren kann oder erwerben kann, genauso. Und wir haben ja zum Beispiel auch schon in die New Cow Schokolade investiert, in den Hopper, der war auch bei der Höhle der Löwen, in die Dermago Group und auch Green City Solutions sieht man auch immer sehr, sehr häufig. Auch hier wieder geht breit gestreut, nie bereut. Hier müsst ihr sogar euer richtiges Depot mit auch angeben, weil ihr bekommt richtige Aktien in das Depot auch gebucht. Coole Sache, ihr findet auf unserem Kanal auch ganz viele Interviews mit den Startups und wir haben bestimmt auch bald auch mal wieder eins mit dabei. Und hast du noch dem irgendetwas hinzuzufügen?
Ja, vor allem das Netzwerk ist super spannend. Also ja. wenn man sich einfach mal anmeldet und noch nichts gekauft hat bei Companisto, ist es nicht schlimm, weil man hat dort ein tatsächlich interessantes Netzwerk, wo man einfach auch mal Leute kennenlernt aus anderen Branchen, aus anderen Unternehmen, die gegebenenfalls, also nicht nur investmentseitig, sondern natürlich auch einfach um rein connecten, einen sehr großen Mehrwert bieten können. Und manchmal gibt es hier auch einige Stories, die ich schon hier und da mal gelesen habe, dass hier sich auch einige wirklich sehr interessante Menschen kennengelernt haben. Auch in den Zwischengesprächen mit den Gründern und Gründerinnen ist oftmals auch eine, ich sag mal, Zusammenarbeit entstanden aufgrund des Netzwerks von Companisto. Also das lohnt sich schon, die Anmeldung ist kostenlos. Einfach mal ran über unseren Link einen anmelden. Auch das, wie gesagt, ganz einfach und kostenlos. Und wenn man möchte, kann man auch hier und da mal das ein oder andere Startup mit als Investment betrachten. Ja. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, dann hat man wenigstens was gelernt.
Man kann sich ja natürlich auch mit uns verbinden.
Gerne, also, klar.
Ab in die Shownotes, über unseren Link anmelden und schon verbinden wir uns mit euch. Kommen wir zur Aktie der Woche. Ihr habt abgestimmt, deswegen folgt uns natürlich auch auf Instagram. RWE, nicht zu verwechseln mit Rewe. Ich mach's kurz, ich würde eher in Rewe investieren als in RWE.
Ja, diesen Satz würde ich unterschreiben.
Es ist leider so, ja, in Deutschland investieren ist einfach schwierig. Ja. Zu viel Regulatorik, jetzt kriegen sie Geld dafür, dass sie Gaskraftwerke bauen und wollen aber trotzdem grün und Steinkohle und Braunkohle und schieß mich tot mit was für irgendeiner Kohle. Am liebsten natürlich mit der monetären Kohle. Das Unternehmen ist breit investiert, super grün, sie haben auch viel vor. Ich habe mir den Investoren-Call, also den Capital Markets Day auch angeschaut. Sie wollen die Dividende um 10% steigern. Bevor ihr jetzt hier in RWE reinspringt, wartet mal meine Investmentidee ab. Ich habe nämlich auch einen grünen Versorger noch aus Europa heute mit am Start. Du hast gesagt, ich habe auch Kohle.
Ja.
Also,
ja.
RWE, nehmt meine Kohle.
Genau, ich sehe das ein bisschen anders, zumindest aus einem anderen Blickwinkel, sagen wir es mal so. Ich bin generell bei dir, dass das jetzt nicht ein Unternehmen ist, was ich sehr lange halten würde wollen. Ich bin investiert zur Stunde, deswegen Disclaimer-Hinweis.
Ja.
Aber dieser Abverkauf, der jetzt seit diesem Jahr stattgefunden hat, ist in meinen Augen übertrieben, auch wenn es dafür natürlich gute Gründe gab. Aber in der Art und Weise, in der Höhe, sehe ich es als überverkauft. Auch die Charttechnik-Signale sagen überverkauft. Das heißt, hier wird Kaufdruck so nach und nach reinkommen können. Also sehr wahrscheinlich, wenn nicht wieder irgendwas anderes belastet. Und dann bin ich wiederum bei dir, weiß man nicht, auf diesem Minenfeld in Deutschland. Also irgendwas zwischen 31,50 bis 30 Euro, das ist eine Unterstützungszone, die durchaus das Potenzial hat, hier zu halten. Einfach schon aufgrund dessen, weil hier sehr viele Unterstützungen stattgefunden haben in den letzten Jahren. Also da wurden dann quasi mehr Käufer in den Markt gelockt als Verkäufer. Da hat dann quasi keiner mehr das Papier auf den Markt geworfen. Und da ist natürlich jetzt die kurzfristige Gegenbewegung sehr stark denkbar. Von 31 kann es ja also doch mal relativ schnell in dieser Seitwärtsphase auf die 35, 36 zurückgehen.
Ja.
Ich würde jetzt nicht auf 42,5 warten, was die letzten Hochs waren. Das dauert einfach zu lange, beziehungsweise ist auch unwahrscheinlich, dass es getroffen wird. Ich glaube, dass man hier kurzfristig, und das ist auch meine Geschichte hier dahinter, ich möchte wirklich, ich sag mal, 10-15% in relativ kurzer Zeit, das heißt bis Mai, Juni, sehe ich das schon als Möglichkeit und dann nimmt man auch die Dividende noch ein bisschen mit. Und insofern ist das eher eine Trading-Chance als alles andere.
Vielen, vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Schreibt uns natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare. Mein Top der Woche ist ein Artikel aus dem Handelsblatt. Europas Aktien bieten deutlich höhere Dividenden als die der USA. Und da war ich natürlich überrascht. Mit Aktien europäischer Großkonzerne lassen sich bis zu 12,4% Dividendenrendite erzielen. Noch wichtiger sind dauerhafte steigende Ausschüttungen. Das gelingt nur wenigen. Den Artikel kann man googeln, findet man. Aber es gibt eine sehr schöne Übersicht, Marcel. Und ich habe mir jetzt so überlegt, wenn man sagt, man möchte Dividenden haben, macht es natürlich dann vielleicht auch sogar Sinn, ein breiten ETF genau auf diese starken Börsenindizes zu kaufen, die diese hohen Ausschüttungen haben. Also Beispiel, größter Börsenindiz in Europa mit der höchsten Dividendenrendite, nämlich von 5,8%, ich hätte es nicht für möglich gehalten, ist Österreich.
Mhm.
Dann gefolgt von Finnland 5,1, Italien sogar 4,2, Spanien 4,1, Großbritannien 4,0 und Portugal 3,9. Also hier wird ordentlich Geld ausgegeben und das ist natürlich auch eine schöne Verzinsung auf das eingesetzte Kapital, abgesehen natürlich von Kursgewinn. Zum Vergleich, Deutschland 3,2%, der Stocks Europe 600 mit 3,1%, der Dow Jones hat nur 1,9%, der S&P 500 1,4%. Also es geht hier wirklich nur mir jetzt gerade um reine Dividenden, dass man gar nicht immer so weit wegschauen muss. Das kann natürlich auch eins bedeuten, warum sind bei uns die Dividendenrenditen so hoch und bei anderen so niedrig? Weil wir gar nicht wissen, was wir anderes machen sollen mit unserer Kohle, als sie rauszupusten, anstatt sie irgendwie in Innovationen und in Forschung zu investieren. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Nichtsdestotrotz finde ich es top, dass wenn man nach Dividendenaktien sucht, man vielleicht auch mal in Europa, in der heimischen Region oder in der Welt auch mal woanders hingucken kann, außerhalb den USA.
Ja, genau. Und die Dividendenrenditen in den USA liegen ja schon deswegen etwas tiefer, weil die Kurse halt einfach viel stärker steigen.
Die Bewertungen sind auch teurer, ja.
Ja, genau. Und da geht es einfach immer permanent nach oben, langfristig. Ja. Und ich glaube, hier in Deutschland haben wir einfach viele Dividendenwerte, die tatsächlich kurstechnisch einfach nichts hinbekommen. Wirklich grandios versagen bis hin zu einfach wirklich schlechte Performance. Insofern ist das eigentlich wieder nur ein Abbild davon, dass Europa nicht erkennt, dass man mehr investieren muss in die Zukunft, in Technologien, in Zukunftsfelder, sondern stattdessen lieber den Bestand hält und aus dem rausschöpft. Klar gibt es Ausnahmen, keine Frage, aber ich glaube, die meisten davon sind eben genau in dieser Verwaltungsposition und in USA ist es eben nicht der Fall. Ne? Da ist halt tatsächlich ein bisschen Musik drin. Hier möchte man auch in Zukunft noch mitbestimmen können. Mein Top der Woche kommt auch aus Europa und zwar ist es
Bonjour. Air Liquide.
Wir sind beide investiert in Air Liquide.
Schon und sehr lange.
Tatsächlich, ja, schon eine Weile, ja. Ist für mich nicht ein Top der Woche wegen der Quartalszahlen, die waren wirklich hervorragend, komme ich gleich nochmal dazu, sondern für ein wirklich attraktives Beispiel der Aktienkultur, wie man es als Unternehmen leben kann.
Ja.
Das muss man einfach nochmal so festhalten. Wir haben das Thema jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Also wie gesagt, die Quartalszahlen top. Gewinn, wirklich gut, Umsatz, ordentliches Wachstum mitgebracht auf vergleichbarer Basis zum letzten Jahr. Auch beim Netto-Cashflow ist man höher am Ende gelandet, als man das erst gedacht hatte. Die Verschuldung hat man um einem Jahr da abgebaut. Die Betriebsmarge soll sich verdoppeln. Der Ausblick ist dementsprechend stark. Die Dividende wurde um 8% angehoben und es wird eine Gratis-Aktie erneut für die langfristigen Investoren geben. Dazu kommt noch, dass der CEO im Gespräch mit Mexiko über eine Entschädigungssumme verhandelt, weil auch dort ist es aktuell so, dass ja, der Energiesektor wird verstaatlicht.
Und dann alle Mann nach links. Nach links. Nach links.
Sehr gut, weil dort wird nämlich einfach mal schön enteignet. Dafür ja. Gibt es aber wenigstens noch eine Entschädigungssumme von Mexiko. Und ja, das kann man jetzt auch mal noch schauen, wie viel das wird. Aber nochmal, um auf die Gratisaktie zurückzukommen, wer kriegt die, wer bekommt die? Niemand, der jetzt gleich gerade eben gestern investiert hat, sondern wer längerfristig hält. Und ich glaube, alle 2 Jahre, ne? Wenn man investiert ist, 2 Jahre wartet, kriegt man, und es kommt dieses Angebot, weil es dem Unternehmen gut geht, dann ist es so, dass diese Gratisaktie eingebucht wird. Das ist bei dir auch schon ein- oder zweimal der Fall gewesen?
Zweimal jetzt
schon. Kommt das dritte Mal jetzt.
Jetzt das dritte Mal schon, ja.
Und bei mir ist es das zweite Mal der Fall. Ich habe also 12 gekauft, habe dann die 13. Aktie eingebucht bekommen und jetzt kommt bald die 14. Das ist natürlich ein schöner Zinseszinseffekt, weil jede Aktie, ich meine, jetzt wie eine geschenkte Aktie, muss man ja so sehen, wird damit natürlich auch nochmal den Einstandskurs verringern.
Ja.
Das passiert da automatisch mit. Und ich habe ja sogar noch die Aktie umgewandelt, damit ich 10% mehr Dividende bekomme. Also alle, die irgendwie sagen, oh, die hohe Quellensteuer. Die
Quellensteuer.
Das ist hier, glaube ich, nicht wirklich das Problem, weil klar, hier geht zwar ab, aber hey, eine Gratisaktie für langfristige Investoren, also da stellt sich für mich die Frage nicht, ob ich diese das Unternehmen irgendwann mal verkaufe. Nein, das werde ich nicht, ganz klar. Also ich freue mich darüber, tolles Unternehmen, was natürlich auch sehr gut läuft. Und hier vielleicht nochmal dieser Vergleich zu Air Products and Chemicals, die ja wirklich nicht so gut gelaufen sind, aufgrund unserer Quartalszahlen, ne? Aussichten, die eben nicht so gut liefen. Da muss man schon sagen, ist Air Liquide und auch Linde wirklich sehr erfolgreich und viel besser aufgestellt im Moment zumindest als Air Products.
Kann ich nichts hinzufügen. Langweilige Aktie, die so gefühlt, also wenn die pleite sind, dann kannst du die Welt eigentlich dicht machen.
Ja, das stimmt. Also lief auch gut, ja? Also jetzt Kurs schon wieder auf Allzeithoch, 8-9% gestiegen nach den Zahlen. Also schön. Freue ich mich, kann so weiterlaufen.
Kommen wir zu meinem Flop der Woche. Habe ich diese Woche in der Welt gelesen. Run auf Öl- und Gasheizung. Was? Die SPD vermutet panikartige Käufe. Sehr interessant. Wer nämlich sowas verursacht kann, ist wahrscheinlich eine Bundesregierung. Aber schauen wir uns die Fakten an. 2023 war der Absatz von Gas- und Ölheizungen hat einen deutlichen Sprung erlebt, Marcel, wie aus den jüngsten Absatzzahlen der Heizungsindustrie hervorgeht. Und Gasheizungen haben mit 790.500 verkauften Kesseln einen Rekordwert erzielt. Der Verkauf von Ölheizungen verdoppelte sich auf 112.500.
Verdoppelung.
Wärmepumpen ist dazwischen mit 356.000 und Biomasse 49.500. Also mehr als die Hälfte aller Heizungen, die verbaut wurden, sind nicht so gut.
Nicht so grün.
Und werden hart getroffen von dem CO2-Preis, der sukzessive umgelegt werden wird. Und ich glaube irgendwie, ich sehe niemanden. Also wir diskutieren immer alles und in allen Politik- und Talkshow-Sendungen wird über jeden Furz diskutiert. Aber mal den Leuten, auch da wurde ja viel, oh, kann man das jetzt machen? Aber keiner hat mal die Rechnung aufgemacht, was das wirklich bedeutet. Ja? Und schon dieses Jahr zahlt man ja, wir haben schon darüber berichtet, ungefähr 30 Euro mehr pro Monat. Ey Leute, das sind 360 Euro. Ich kann die nehmen und in Bayern investieren.
Ich wollte gerade sagen,
Du
bezahlst es ja nicht. Du kannst ja das Geld nehmen, um Bayern zu stützen oder zumindest
also dein Depot damit zu pflastern. Es ist crazy und ich glaube, es wird nochmal panikartiges Aufwachen geben.
Ja, und weißt du, was psychologisch hier der Fall ist?
Was denn?
Das gleiche wie beim Klopapier zur Corona-Zeit.
Ja.
Wenn man einfach schon so langsam die Tendenz und so dass den öffentlichen Tenor hat, oh, das könnte knapp werden, kaufen die Leute erst recht. Und hier ist es ähnlich, bevor sie verboten werden, schnell kaufen, kaufen, kaufen und deswegen verdoppelt sich dann plötzlich so ein
Weißt Wert. Du, wo es nicht ist? Bei unserer Arbeitskraft und Leistungsbereitschaft.
Nee, das stimmt, weil das ist unbequem. Ja. Das ist sehr unbequem. Also lieber mal ein bisschen hangen.
Weißt du, was ich jetzt die Woche erfahren habe? Du, weißt du, wir zahlen ja ungefähr, wie viel werden wir zahlen fürs Kind, für den Kindergarten?
Ja, so, keine Ahnung, wie viel
ich du glaub, zahlst. Ich glaube 270 oder ja, so in der Richtung, ne?
Geht's dann, ne?
Weißt du, dass das in NRW nach dem Einkommen geht? Da gibt's einen Einkommensrechner. Und ich würde ja sagen, meine Frau und ich, wir gehören zur gesunden Mittelschicht. Du ahnst nicht, was wir bezahlen würden für den Kindergarten. Das hat mir unsere Sekretärin die Woche gesagt, was ihr Bruder bezahlt. Und sie weiß ja, was ich verdiene. Und der verdient genauso viel wie ich ungefähr. Wahnsinn. Ich erzähl's dir nach dem Podcast. Google's einfach mal.
Heul mal gemeinsam.
Ja. Also, da Wahnsinn. Naja, egal. Du hast aber auch noch einen Flop mitgebracht, der auch was mit Rohstoffen zu tun hat.
Genau. Unabhängig davon ist mir aufgefallen, dass vor allem die Rohstoffaktien so langsam mein Flop der Woche werden.
Nein.
Wir haben ja schon letztes Jahr darüber gesprochen, dass sie ihre Peaks, also ihre Hochs wahrscheinlich erreicht haben könnten.
Und keiner hat uns geglaubt.
Ja, nee. Meistens nicht, ne? Weil es ist ja dann doch so, dass die hohen Dividenden dann locken. Und bei Rio Tinto ist es zu beobachten, bei Glencore. Beide sind im Rückwärtsgang, also Charttechnik auf der einen Seite. Weil nämlich hier zum Beispiel bei Rio Tinto die Erträge sinken und demnach natürlich auch die Dividenden. Und Rio Tinto hat jetzt die Dividende gesenkt, also auf Jahressicht, um 57 Dollar Cent weniger pro Aktie. Glencore hat den Nettogewinn um 75% einbrechen lassen müssen.
Mhm.
Also sprich hier, weil die Rohstoffpreise gesunken sind und jetzt zahlt man nur noch 13 Dollar Cent die Aktie statt
56
Dollar Cent die Aktie. Also auch deutlich runtergesetzt, was natürlich hier aber auch mit der Übernahme einhergeht. Glencore nimmt ja übernimmt ja einen großen Player, weshalb auch da natürlich Geld benötigt wird. Und BHP senkt ja auch schon die Dividende um 20% runter. Das heißt jetzt nicht, dass die Dividenden jetzt runter sind komplett, aber man sieht natürlich, dass hier eine gewisse Zyklik einsetzt und die jetzt so langsam ihren Lauf nimmt.
Ja.
Und das wird sich natürlich die nächsten Quartale noch ein bisschen ja entweder verschärfen, je nachdem, welches Unternehmen man betrachtet.
Ja.
Und da sollte man aufpassen, dass man eben jetzt nicht schon reingeht, sondern aufpasst, dass man nicht zu früh hofft, dass der Zyklus wieder dreht.
Ja.
Wir sind weiterhin bärig. Ich glaube, dass die Rohstoffaktien wieder schön runterkommen werden und wer dann wieder reingeht und dann halt, ich sag mal, den Aufwärtstrend wieder mitzunehmen, weil nichts ist sinnloser, als oben zu kaufen, die jetzt immer noch gute Dividende von 5% vielleicht mitzunehmen, aber gleichzeitig in 10%, 15% Aktienkursverlust hat.
Also macht's wie Peter Lynch. Wirklich. Wenn die hohe Verluste einfahren, beschissene KGVs haben, dann muss man sich auch trauen, mit vollen Händen zuzugreifen. Aber das klappt.
Wenn sie bewertet sind wie Perion.
Ja, genau, aber das ist hart. Das ist wirklich hart, ja. Also eine Aktie zu kaufen, die Verluste schreibt, die wirklich am Boden ist. Ich mache jetzt meinen Bayer-Sparplan-Trick. Ja. Aber es ist, also, ja, man weiß, dass sich solche Märkte erholen, das ist eigentlich ziemlich regelmäßig, aber dann kann so viel passieren, siehe die Lufthansa. Ja, es ist auch eigentlich so der perfekte Zykliker, aber nichtsdestotrotz haben sie im Moment trotzdem mit vielen Problemen zu kämpfen. Und
ich möchte auch nochmal drauf eingehen, also das Ding ist ja, dass man die Börsenpsychologie immer hat, ne? Das zieht sich alles über Jahre hinweg, ist ja nicht so, dass heute so, morgen
richtig.
Anders, sondern es ist halt so, das dauert alles seine Zeit, das sind manchmal Jahre dazwischen.
Ja.
Und das heißt, wenn jetzt die Aktien gut gelaufen sind, weil die Rohstoffpreise eben hoch waren zuletzt und jetzt eben so langsam sinken, dann ist das für die Quartalszahlen oder für die unternehmerischen Zahlen natürlich auch immer ein Thema, was immer dann mit einhergeht, dass man jetzt eben oben wieder kauft und ach ja, tolle Aktie, toll gelaufen. Dann merkt man, oh, die geht runter, dann verkauft man sie wieder unten, um dann festzustellen, dass man im nächsten Hoch dann doch wieder hätten dabei sein können. Das ist genau diese Gefahr dahinter, wo viele Leute Geld verbrennen. Also entweder, dass man stumpf dabei nimmt, die 5-6% mit, dann ist alles okay, ne, von mir aus. Oder man sagt halt wirklich, ich versuche es ein bisschen mit genau dieser Variante, dass man sagt, okay, ich zerstöre mir die Dividendenrendite nicht, indem ich zu teuer eingekauft habe und der Kurs dann enorm in die Knie geht.
Wir können die doch mal, du hast doch eine schöne Watchlist. Können wir die dann nicht mal draufsetzen und wir bringen sie dann mal als Investmentidee mit. Mal so einen schönen Zykliker, wenn er wirklich ausgebombt ist.
Okay.
Ja, weil wir tracken das ja.
Na gut.
Ich würde sagen, Marcel, es ist für mich eines der schönsten Wochen im Jahr, wenn die Superinvestoren das sogenannte Smart Money berichtet, wo sie denn ihr Geld investiert haben. Und das ist natürlich immer ein Rückblick und das ist ganz wichtig. Also sie müssen das berichten, was sie im abgelaufenen Quartal gemacht haben. Und wir hatten letztes Mal schon eine Folge dazu und die kam ziemlich gut an und deswegen haben wir uns überlegt, liebe Leute, wir machen das jetzt heute nochmal. Und wenn ihr sagt, ey, Marcel, Philipp, hier fehlt mir irgendein Superinvestor, dann schreibt uns das super gerne und dann werden wir auch das Depot dann eigentlich so ein bisschen, würde ich vorschlagen, mit besprechen. Mhm. Ich schlage vor, wir besprechen die, die man kennt, ja, von denen man auch schon mal gehört hat, auch hier im Podcast. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Dann kommt natürlich noch unsere wunderschöne Investment-Idee der Woche. Und an dieser Stelle, Marcel, ich glaube, wir möchten uns natürlich erstmal bei allen Menschen, Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken, die uns hier jede Woche immer die Treue halten und ihr uns abonniert, ihr über uns sprecht. True Story, heute ruft mich ein Kunde an, ja, und sagt, hey Philipp, wie geht's eigentlich den Aktienbuddies?
Ach Quatsch.
Ja, war ziemlich interessant. Ich werde ihn
nächstes... Hast du einen guten Kontakt zu den beiden?
Nö, eigentlich, ja, also
ganz grob bloß.
Kenne ich nicht. Kennen wir nicht, brauchen wir nicht, voll damit. Also, helft uns bitte noch hier viel, viel größer zu werden, damit wir auch vielen Menschen helfen können, weiter zu wachsen und diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen. Das macht super viel Spaß. Und deswegen brauchen wir genau jetzt 5 Sterne bei Spotify, 5 Sterne bei iTunes, ein Like und natürlich auch noch einen Kommentar, ein Abo, die Glocke, macht sie an, macht alles an, was wir euch bieten. Meldet euch an über unsere Links und dafür bezahlen wir euch mit etwas, was unbezahlbar ist, nämlich ein Lächeln.
Ja,
Marcel, stimmt. Bist du bereit?
Ja.
Warum können Geister schlecht lügen? Weil sie so leicht zu durchschauen sind.
Okay, der Witz der Woche. Schön, dass du wieder, da ist.
Ja, und das machen wir jetzt jede Woche als Dank. Also, Dankeschön an alle Geister, die uns gerade hier
geliked. Ich sehe die 5-Sterne-Bewertungen alle runtergehen auf
einmal. Oh Gott, ja. Bitte bewertet nicht den Witz. Starten wir mit einem, den ich sehr verehre. Mhm. Bill Ackman mit seiner Pershing Square Capital Management. Aktuell hat er einen Portfoliowert von 10,4 Milliarden Dollar und hat nur 8 Aktien in seinem Depot. Und er hat bei der größten Position, nämlich Chipbottle Mexican Grill, um 13,5% reduziert. Bei Hilton hat er auch reduziert um 11% und bei Lowe's um 82,37%.
Das ist viel.
Das ist sehr viel. Dafür hat er bei der Howard Hutches Holding um 12,17% dazugenommen, also zugelegt. Und Howard Hutches Holding, und ich finde, man kann sich hier schon sehr tolle Investmentideen auch holen, die machen Communities, ja, also die kaufen ganz viele Grundstücke, dann fangen sie an, da Immobilien draufzusetzen, Supermärkte und behalten aber trotzdem immer noch die Grundstücke und die steigen natürlich im Wert, wenn die Community auch besser wird. Und man kann sich das anschauen, die Howard Hutches Holding, einfach mal auf der Webseite, wo sie das machen. Finde ich sehr spannend. Dazu hat er noch Restaurant Brands International. Da gehört ja auch Burger King dazu mit dem Portfolio. Alphabet, Canadian Pacific Kansas City, hier bin ich investiert. Auch dank ihm habe ich diese Idee hier bekommen. Und das war es eigentlich auch schon.
Ja, krass. Also auch dieses konzentrierte Portfolio, ne? Das ist immer wieder faszinierend, dass man dann eben tatsächlich einen von den wenigen Aktien so eine Howard Hughes nimmt. Ne? Also das finde ich schon spannend.
Habe ich vorher auch noch nie gehört.
Nie gehört. Ja.
Aber
scheint gar nicht so schlecht bewertet zu sein.
Definitiv. Machen wir weiter mit Carl Icahn, ist sein Name. Weißt du, was die größte Position in seinem Depot ist?
Nein.
Seine eigene Firma.
Klug.
Icahn Enterprises hat er nochmal aufgestockt mit um 4,86%, nämlich auf einen Gesamtportfoliowert von 57,94%. Er hat First Energy Corporation reduziert um 58,22% und hat American Electric Power nochmal aufgestockt. Hm. Als einziges. Also hat er neu gekauft.
Okay. Und was sagst du dazu?
AEP. Naja, Energieversorger sind eigentlich relativ günstig bewertet im Moment.
Okay.
Ich weiß nicht, kannst du mal schauen?
Ja, charttechnisch, sie ist gerade oder machst gerade auf. Natürlich ist die Aktie runtergekommen, das stimmt.
Mhm.
Könnte tatsächlich spannend sein auf dem Niveau, in dem Korridor von 75 Dollar bis 82
Siehst
Dollar.
Siehst du, es macht immer Sinn, aber sich mal das Smart Money auch ein bisschen mit anzuschauen.
Die Seitwärtsphase geht seit knapp 4 Jahren jetzt mittlerweile.
Ja, aber es gibt schöne Dividenden und ich glaube, die sind sicherer als bei manchen anderen Zyklikern.
Das kann natürlich sein, ja. Bin ich bei dir.
Carl Icahn hat 14 Unternehmen in seinem Depot. Neben seiner Icahn Enterprise ist seine größte Position CVR Energy mit 18,52%. Und dann, er ist sehr viel im Gasbereich und Energiesektor. Also Southwest Gas, Occidental ist mit dabei, First Energy Corp, AEP, aber auch Illumina.
Oh, ja. Sehr schön. Ja, stimmt, da hat er ja, und das, er war ja auch derjenige, der die Crail-Abspaltung quasi wieder ein bisschen dem Management unter Druck gesetzt hat, dass man hier im Prinzip sich von Crail trennt, weil man das eben nicht nach regulatorischen Maßstab gemacht hat. Und das war er, der da unter anderem auch richtig Action gegeben hat.
Aber auch er ist sehr fokussiert. Also er hat meistens immer so 20 Portfolio Unternehmen in seiner Holding. Daniel Loeb, auch hier sprechen wir öfter mal über ihn mit seinem Third Point, hat 36 Positionen in seinem Fonds, 6,5 Milliarden Bewertung. Größte Position ist, hat er auch jetzt nochmal aufgestockt, um 1,76%, ist die PG&E Corporation. Hast du die schon mal davon schon mal gehört?
Nein, PG&E
Corporation.
Ach ja.
Mhm. Und was machen sie? Sie sind auch schon wieder so eine Electric Gas Company, die auch Natural Gas und auch Elektrizität etc. verkauft und vermarktet. Also sie sind auch wieder ein Energieversorger. Mhm. Mit einer geringen Dividende. Und zweitgrößte Position ist Microsoft, dann kommt Amazon. Was hat er mit am stärksten verkauft, muss man jetzt mal sagen. Also er hat viel verkauft, ja. Er hat nämlich zu 100% verkauft. Bist du jetzt bereit? Option Care, Alphabet, T-Mobile, Hertz Global Holding, Regal Rexroth, dann Fidelity National Information System, EG Acquisition Corp, dann Buse Gap Opportunities Acquisition Corp, Disruptive Acquisition Corp, also er scheint auch hier an einigen Specs mit beteiligt zu sein, und die Prepetro Holding, also er ist da schon sehr, sehr aktiv.
Ein paar Verluste rausgeknallt.
Genau, er hat aber auch einiges neu gekauft, Fleetcore, Verizon, Apollo Global, McKesson,
Verizon.
Mhm. Verizon, EQT, Biomarine Pharmaceuticals, Flux Exclusive Inc. und die EG Acquisition Corp. Und ich glaube, wenn man immer mal nach so Pharma-Werten guckt, dann könnte man bei den Großen immer mal nachschauen, weil ich glaube, die haben da doch ein bisschen mehr Ahnung und Insight, wenn die hier einfach mal, ja, eine Million Aktien davon kaufen.
Ich freue mich, dass bei McKesson mit rein ist, da bin ich auch investiert. Volle Aktie, Dauerläufer, passt.
Dann kommen wir zu Nelson Peltz mit seinem Trion-Fonds. 7 Milliarden Bewertung. 9 Unternehmen hat er. Größte Position ist Disney.
Genau. Ist der Disney-Aktivist. Ne?
41% seines Depots sind Disney-Aktien. Deswegen ist natürlich auch klar, dass er hier so richtig, richtig Palermo macht. Er hat reduziert, trotzdem bei Disney, um 1,61%. Ferguson PLC 22% reduziert und Wendy's um 5,65% reduziert. Sowie die Allstate Corporation um 23% reduziert. Aufgestockt hat er General Electric.
Okay, ja.
Kommen wir zu Michael Burry. Er ist ja eine sehr umstrittene Figur.
Ja.
Lag einmal richtig, richtig. Nämlich als die Immobilienblase oder die Finanzkrise 2008 gewesen ist. Und er ist ja wirklich hin und her. Er hat verkauft. Starbulk Carriers, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Die machen so die Schiffe. Real Real Inc., habe ich noch nie gehört. Bookings hat er reduziert.
Ach, sehr gut gelaufen.
Um 16%. Safe Bulkers um 16%. Nexstar Media um 33%. Zu 100% hat er verkauft. Stellantis, Neurova, Hudson Pacific Properties und Crescent Energy. Gekauft hat er. Hat einiges gekauft.
Ui.
HCR Health, JD.com, Alibaba, Oracle, Citigroup, CVS Health, Alphabet, Amazon, MGM, dann
Big
Advanced,
Techs, ne? Also Big, große Unternehmen.
Warner Brothers, Vital Energy, Block, Bruker, Toast, mhm. Mettler Toledo, American Coastal, Big Lots, Gen Restaurants und Quarter Retail Group. Also kann man immer mal nachlesen. Ich finde, wie gesagt, für Investmentideen ist das eine geile Geschichte.
Ja, einfach mal, um auch Unternehmen zu kommen, die man vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hatte. Auf jeden Fall. Ja.
Jemanden, den ich sehr mag, Terry Smith, er bewertet seinen Fonds und sagt, dann machen wir gar nichts mehr. Und so gehe ich ja auch ein bisschen bei der Aktienauswahl vor. Und am größten reduziert hat er nämlich um 8,16% Microsoft und IDEX sowie Alphabet. Und erhöht hat er Oddity Technology, das sind aus Israel, die mit KI Produkte entwickeln. Mhm. Fortinet hat er aufgestockt, nochmal um 50% und ADP um 5,36%. In seinem Fonds ist die größte Position immer noch Microsoft, Meta und Stryker.
Hm. Sehr souverän.
Machen wir weiter mit, ja, Mr. Nee, Buffett machen wir zum Schluss. Third Avenue Management, 59 Positionen. Hier schauen wir uns mal an, was sie als am größten verkauft haben. Nämlich um 47% wieder Lowe's.
Ja, wieder.
Zum Hawaiian Holdings und Washington Trust. Gekauft haben sie richtig viel die LSB Industries, Sun Communities und Supernus Pharmaceuticals. Hm. Also habe ich auch so noch nie von gehört.
Ja, auch spannend. Warum verkaufen alle Lowe's?
Das ist eine gute Frage. Schauen wir uns die Aktie doch mal ganz kurz an. Lowe's ist...
Also alles natürlich übertrieben.
Na, aber die großen, ja.
Vor allem auch einen großen Voluminas dann. Ne?
Ist eine gute Frage.
Ja, ist jetzt nicht besonders, also nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht gelaufen.
Aber sie haben es ja dann auch im letzten Quartal verkauft, also ab dem 1. Oktober. Und da ist die Aktie ja erstmal ganz schön runtergekommen.
Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich das Abbild des Verkaufs, ne? Mit anderen Worten. Und seitdem ist die Aktie aber gut gelaufen. Also
ja.
Theoretisch steht sie.
Aber vielleicht höher. Sind sie ja schon wieder eingestiegen. Ach nee, das hätten sie ja noch berichten müssen. Kommen wir zu.
Ich gehe jetzt erst rein, weil sie ja. Nee, war doch ein Fehler. Richtige Profis.
Bill and Melinda Gates, die Foundation.
Oh, ja.
Ja, verkauft wurde die ganz viel.
Microsoft.
Nee. Apple, Meta, Adobe, Amgen, Amazon, Broadcom, alles verkauft. Bookings, Chubb, Cisco, CVS, Chevron.
Zum Teil oder komplett?
Komplett.
Oh.
Elements Health, Eaton, Alphabet, Goldman Sachs, J&J. Brauchen die Geld oder was? Ich gucke nochmal, wie viele Aktien. Jetzt sind nur noch 24 Aktien in dieser Holding. Die größte Position ist Microsoft, ja, Berkshire und Canadian National Railway sowie Waste Management. Neu gekauft, ich denke, das war das Spin-off von Dana hier, Veralto. Mhm. Und jetzt, Mr. Warren Buffett, höchstpersönlich, hart verkauft. Skandal, ruft die Polizei, Marcel. Nämlich 1,09% seiner Position an Apple. Oh. Ich glaube, das ist der Abgesang.
Ja, das war's. Jetzt wird die Aktie einstürzen wegen eines kleinen Verkaufs.
Ich glaube, was viel interessanter ist, sind die Positionen, die er komplett verkauft hat. Globe Life, Stone Co., Markel Group und die A. Horton.
Ja, das ist wirklich spannend, ja. Also gerade auch Stone Co. hätte ich jetzt so nicht gedacht.
Siehst du?
Dass die sich da...
Und da hat er eigentlich auch im dritten Quartal, wahrscheinlich hat er noch den November schön mitgenommen, den Dezember und gesagt jetzt.
Und tschüss.
Mhm. Nee, tschüss.
Wäre klug.
Ja. Die A. Horton, da wirst du ja auch ein großer Fan von, oder? Auch gut gelaufen im letzten Quartal.
Ne? Ist ja immer ganz gut gelaufen, da läuft ja eigentlich permanent gut.
Sehr Aktien. Interessant. Ja. Also er scheint antizyklisch zu verkaufen, Mr. Buffett. 77% hat er seine Position reduziert bei HP und Paramount 32%. Nichtsdestotrotz hat er natürlich gekauft. Sirius XM Holdings. Und die hat er richtig zugekauft. Habe ich noch nie gehört. Du?
Sirius?
Sirius?
XM Holdings.
Ja.
Nie gehört. Und jetzt auch nicht gerade ein Performance-Monster.
Aber warum? Er hat richtig viel gekauft.
Okay. Die sind 18 Milliarden groß, glaube ich.
Ja. Und er hat Aktien gekauft im Wert von, ich gucke, Sirius, von 200 Millionen.
Ist ein US-amerikanischer Anbieter von gebührenpflichtigem Satellitenradio.
All we hear is Radio Sirius.
Ja, krass, ne? Warum nicht? Werbefreie Musikkanäle, Sendern, ja, also...
Why not? Mein Gott, er wird sich schon dabei was denken und nächstes Jahr werden wir wieder sagen, er hat's gewusst.
Ja.
Und jetzt könnt ihr nicht sagen, wir haben's nicht gewusst.
Genau, jetzt wissen wir es alle, aber man wird es trotzdem nicht kaufen, weil wir überhaupt nicht erkennen, wieso
es halt. 14% hat er seine Position erhöht an Chevron und Oxy nochmal 8,74%.
Gehört er bald ihm.
Irgendwann gefühlt. Ist hier, ich glaube, er wird nochmal so einen fetten Deal machen.
Ja.
Und wir wissen ja selber, in der Energiebranche wird gerade viel geh und verkauft. Und wenn jetzt die Zyklik, wenn das alles runterkommt, lege ich mich fest, wird der Exxon Mobil kaufen.
Okay. Ja, warum nicht?
Also nicht Exxon, aber er wird, ich glaube, es wird nochmal ein Energie.
Also Oxy dann halt komplett übernehmen.
Nee, mit Oxy wird er dann Exxon Mobil kaufen.
Ah, okay. Na, das klingt natürlich
Apple. Wild.
Ja, und nein. Natürlich. Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich glaube tatsächlich, er weiß schon, was er macht.
Okay. Ja, spannende Depots, würde ich sagen. Die Profis wissen ja immer so ein bisschen eher, was passiert. Ich sag mal, dafür, dass es schon wieder ein Quartal fast her ist, ja.
Also was ist aufgefallen? Lowe's.
Lowe's ist aufgefallen. Ich freue mich mit, dass bei Fortinet aufgestockt wurde. Und Nee, doch, ist schon immer eine ganz interessante Geschichte, wie sich da so
die Top-Buys, die haue ich dir jetzt nochmal um die Ohren, okay, des letzten Quartals. Microsoft, Alphabet, Apple, Charter Communications, Visa, Berkshire, Apple, General Motors und die Bank of America.
Mhm. Ja.
So, klassisch, lieber Marcel,
alte Bekannte.
Jetzt wird es Zeit für etwas, auf das wir alle gewartet haben. Deine Investmentidee der Woche.
Ja, ich würde tatsächlich ganz kurz und knackig sagen, behaltet vor allen Dingen Palo Alto Networks auf dem Schirm. Ich glaube, wenn man überzeugt ist von dieser ganzen Branche, ist das eine schöne Möglichkeit, um langfristig hier reinzugehen, beziehungsweise kurzfristig vielleicht einen schnellen Run mitzunehmen. Genau, man muss natürlich aushalten können, wenn es dann noch ein Stück weit nach unten geht. Das könnte natürlich dann auch die Folge der, naja, aktuellen Skepsis am Markt sein. Ja, aber nehme ich jetzt mal mit als Investmentidee.
Meine Investmentidee ist die Aktie von Iberdrola als Gegengewicht zu RWE. Die Aktie hat 46,7% in den letzten 5 Jahren an Rendite erwirtschaftet, nebst Dividenden. Die Dividenden sind ungefähr immer so bei 4-5%, werden regelmäßig erhöht. Es gibt auch eine Aktiendividende, wenn man das möchte. Man investiert, wenn man in Iberdrola investiert, in Spanien zu 42%, also Mallorca. Ich finde, das ist schon die Pflicht eines guten deutschen Iberdrola-Aktien zu kaufen.
Ja, das triggert mich jetzt.
United Kingdom 18,2, Brasilien 16, United States 14,7, Mexiko soll jetzt verkauft werden und Iberdrola International Energy, also 1,5. Aber man ist Spanien, UK, Brasilien und USA ein bisschen. Ist mal was anderes. Dazu kommt ein KUV von ungefähr 1,2 und der Buchwert bei 1,3. Ich glaube, langfristig macht man mit dieser Aktie nicht viel falsch.
Langfristig wahrscheinlich mehr als richtig als bei RWE. Und ja, gehe ich mit. Trotzdem muss man auch sagen, boah, also lief doch viel lange Zeit nichts passiert. Ne? Seit 2020 kann man ja im Prinzip sagen, dass hier die Aktie kaum bewegt. Aber wenn hier der Ausbruch kommt über die 50, kann ja natürlich auch mal hier ein bisschen Musik reinkommen. Aber wann und wie, das ist natürlich immer sehr, sehr zäh. Das heißt, für geduldige und risikoaverse Anleger sicherlich sehr spannend.
Erzähl uns doch mal die Quartalszahlen nächste Woche. Ja. Auf wen bist du gespannt?
Ja, am Montag geht es direkt los, weil kein Feiertag diese Woche oder die kommende Woche ist. Workday wird berichten, finde ich sehr spannend. Zoom werde ich mal sicherlich drauf blicken, auch wenn ich nicht mehr investiert bin. Unity Software ist mit dabei. Da bin ich noch investiert. Am Dienstag die Zahlen von American Tower. Wird uns beide sicherlich interessieren. Dann Munich Re ist dabei, AutoZone, Sempra Energy. Es wird auch Zahlen geben am Dienstagabend von Republic Services, Dell Technologies und Chilent ist mit dabei. eBay wird berichten. Wir haben die Zahlen am Mittwoch von TGX, Racket und Baidu sowie am Abend Salesforce, Snowflake, HP und auch Okta. Die wird auch nochmal spannend. Duolingo ist dann auch dabei. Auch interessant, gut gelaufen. Donnerstag gibt es dann noch die Zahlen von NetEase Games, von Beiersdorf und Veolia, sowie am Abend dann Autodesk, Viva Systems, Zscaler, Hewlett Packard Enterprise und auch Elastic ist mit dabei. Am Freitag dann noch Kühne und Nagel, Daimler Truck, sicherlich auch nicht ganz unspannend. Und dann ist die Woche auch schon wieder vorbei. Was gibt's an Dividenden?
Am Montag Kencora wird bezahlen. Schön. Am Dienstag Equinor und Paychex sowie die Y-Häuser. Am Mittwoch Infineon, Cognizant Technologies und Ryanair. Wusstest du, dass die eine Dividende zahlen?
Mhm. War mir nicht bekannt, aber ich beachte es ja auch nicht.
Market Access, Kenview, United Rentals. Am Donnerstag MSCI, Fastenal, CMS Energy, ADM, Applied Industrial Technologies und am Freitag, Marcel.
Ja.
Visa, Pfizer, Intel, Wells Fargo, ConocoPhillips, dann KLA, Airflag, Phillips 66, Zoetis, Ford, American Waterworks, Church & Dwight, Kroger. Also hier dürfte eigentlich, ich kriege einige Dividenden. Eins mit Paychecks, MSCI. Naja, ich will es euch jetzt nicht zu sehr um den Mund schmieren. Wie sagt man das?
Ja, ist okay, lass es so stehen.
Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Folgt uns auf Instagram, weil dann werdet ihr erfahren, ob es Marcel noch gibt oder ob er mit den Quartalszahlen von Nvidia pulverisiert wurde. Ich würde es dir wünschen. Weißt du denn?
Oh, schönen Dank.
Nein, also, dass du vor Freude explodierst.
Ach so, nach oben meinst du?
Ja.
Ich dachte, einbrechen.
Wirst du dabei bleiben? Hast du dich jetzt schon entschieden?
Ich werde, ich weiß noch nicht. Wir haben ja noch 2 Stunden Zeit zur Entscheidung.
Also, dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Ciao.
Ciao.